Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und aus der schönen Küche von Moritz begrüße ich erstmal euch und begrüße den Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Der Tim hat es auch in Moritz Küche geschafft. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, und der Moritz natürlich auch. Hallo Moritz.
Hallo, schön, dass wir vier alle hier sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr werdet uns vielleicht verzeihen, dass das Setting diesmal ein bisschen etwas anderes ist. Wir sitzen zu viert am Tisch, wie in so einer Redaktionskonferenz in den 60er Jahren. Die Zigaretten rauchen, dunkles, gedimmtes Licht.
Das Bier ist alkoholfrei.
Das Bier ist alkoholfrei, keiner raucht. Ich wollte jetzt noch mit Whisky ankommen, aber es stimmt alles
Maria nicht. Krone.
Ja. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer werden wir uns auch diese Saison sehr darüber freuen, wenn ihr uns kontaktiert, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr uns ein Herzchen, ein Like, einen netten Kommentar dalasst in den verschiedenen Podcast-Apps oder bei Spotify. Und ja, das war in den letzten Jahren auch immer eine große Triebfeder von uns und deswegen bleibt mit uns in Kontakt und bleibt bei uns. Dann freuen wir uns und haben noch mehr Spaß am Podcasten, denn diese Saison werden wir hoffentlich mehr Spaß haben als letzte.
Ja, und ganz viel Spaß werden wir bestimmt auch dieses Jahr wieder bei unserer Tipp-Runde haben, beim Kick-Tipp, entweder aus Exil oder aus dem Exil, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber eins von beiden wird auf jeden Fall funktionieren. Wir werden auch den Link nochmal in den sozialen Medien posten, beziehungsweise vor allen Dingen bei Blue Sky und bei Twitter, denke ich mal. Da gerne reinschauen, aber ihr könnt es auf jeden Fall wirklich auch einfach finden, falls ihr noch kein Mitglied seid. Dann wird natürlich, wir können es auch eventuell in die Shownotes packen, genau, können wir uns auch notieren, kriegen wir bestimmt hin. Und ja, da gibt es auf jeden Fall am Ende der Saison auch Preise zu gewinnen. Die kommen dann normalerweise nicht direkt nach der Saison zu einem nach Hause, sondern mit ein bisschen Abstand. Der letztjährige Tippspielsieger hat seinen Preis auch noch nicht erhalten, aber da sind wir dran. Wir haben die bisher alle immer zum Anfang der neuen Saison dann, glaube ich, verschickt. Und das wird in der nächsten Saison ganz bestimmt nicht anders sein, aber das ist auf jeden Fall eine feine Sache, glaube ich, weil wir müssen uns ja alle mit dieser neuen Liga auseinandersetzen und es geht ja vielleicht dann auch ganz gut, wenn man direkt ab dem ersten Spieltag schon mit den Tippen dabei ist. Die Runde ist auf jeden Fall auch schon online geschaltet, also ich glaube, theoretisch könnt ihr sofort, wenn ihr das jetzt hört, reinstarten und eben anfangen damit. Ja. Freunde, wie geht es euch so? Wie war euer Sommer? Wie hat euer Fußballkonsum so ausgesehen? Wie viel Fortuna habt ihr verfolgt? Und in welcher Phase des Akzeptierens dieses Abstiegs seid ihr, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid?
Mich trifft es immer noch hin und wieder sehr hart, dass man so den Realitätscheck hat, jetzt wenn man auch in der Nähe des Saisonstarts anfängt, dann ist es schon noch irgendwie immer, es gibt irgendwie so Momente, wo man sich denkt, das kann jetzt einfach nicht gewesen sein. Auch so unvorhergesehene Sachen in den letzten Wochen und Monaten, ich erinnere mich daran, dass dann halt Meldungen, dass King Manu ja jetzt vertragslos sei und Corpus ihn jetzt auch verpflichten könne. Das liest man dann so und überraschenderweise, das hat mich wirklich dann so richtig gehört, ja. Ein weiteres Beispiel dafür, wie lange Entwicklungsarbeit einfach komplett in die Tonne gehauen worden ist von diesem Verein Fortuna Düsseldorf.
Mit dem Arsch wieder eingerissen.
Wahnsinn. Wo man sich halt die letzten Jahre vielleicht gedacht hat, hoffentlich kriegt er genug Spielpraxis und so weiter und so fort. Das vielleicht verfolgt, wie die Leihspieler sind. Ist halt egal, wenn die keine Drittliga-Verträge haben. Genau. Und ansonsten war es in den letzten Jahren ja immer so, dass ich im Sommer eher so ausgeschaltet habe. Es gab wahrscheinlich kein schlechteres Jahr, um das zu tun, weil man relativ viel aufarbeiten muss, wenn man sich dann auf die Drittligasaison der Fortuna vorbereiten möchte und sich fragt, wer sind all diese fremden Menschen im Trikot der Fortuna? Diese Namen habe ich ja noch nie gehört. Was sind das für Vor- und für Nachnamen? Und man dann auf wackeligen Streams überlegt, okay, mir bringt weder das Gesicht dieses Menschen etwas, noch die dazugehörige Rückennummer, weil ich muss immer nachgucken, wer das jetzt genau ist. Da befinde ich mich jetzt.
Boah, also Mir geht es so ein bisschen, also was die noch nicht überstandene Situation von unserer letzten Aufnahme. Ich hatte gedacht, eigentlich, wenn wir hier aufnehmen heute, bin ich weiter und habe das irgendwie schon ein bisschen besser weggesteckt. Gerade wo ich mich jetzt für die Folge angefangen habe vorzubereiten und auch wenn, als der Spielplan rauskam und man plötzlich realisiert, ja, wir verfolgen jetzt gerade den Drittligaspielplan. Okay, jo, wir spielen gegen die ganzen Vereine und wir haben einfach 5 englische Wochen, weil wir mehr Spiele haben. Und also es kam immer mal wieder zurück, dass ich das immer noch nicht wahrhaben kann. Und ich glaube, das wird auch noch mal ganz stark, wenn dann halt so Spiele gegen Hoffenheim 2 oder so angepfiffen werden, dass das auch immer noch wehtun wird. Und auch wahrscheinlich wird das die Saison auch ein bisschen begleiten, weil irgendwie im November Mitgliederversammlung und alles Mögliche, da ist ja noch jede Menge aufzuarbeiten. Also ja, ich bin noch nicht über das hinweg, was passiert ist. Trotz allem habe ich irgendwie Lust, dass es wieder losgeht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in der Saisonvorschau sage. Ich habe so auf so ein paar Sachen Lust, so auf Fußball ohne VAR, da habe ich mega Lust drauf.
Ohne Hydration Break.
Also ja, hoffentlich nicht. Und ja, auch einfach auf Fortuna und nicht den ganzen Schmarrn, den man im Sommer an Fußball hat, gucken können. Ja. Ja, was habe ich so verfolgt? Natürlich war es super spannend. Ich meine, ich war auch beruflich beschäftigt, aber dann war es immer cool, weil ihr das dann weiter verbreitet und ich gar nicht auf die einschlägigen Seiten kommen kann, sondern dadurch meine Push-Nachrichten bekommen habe und dann immer irgendwie in der 5-Minuten-Pause auf mein Handy geguckt habe. Ach super, da ist schon wieder ein neuer Zugang. Und spannend, noch nie gehört oder wow, schon gehört. Also das hat auf jeden Fall diese lange Sommerpause ein bisschen abwechslungsreicher gemacht, aber ehrlich gesagt, trotzdem bin ich jetzt noch nicht so drin, dass ich jeden dieser Spieler hundertprozentig einschätzen kann. Da bin ich mir ganz sicher.
Man muss dazu sagen, dass Tim schon für mein persönliches Vorbereitungshighlight gesorgt hat. Er hat vor sich erstens sein Notizheftchen, aber das liegt auf einem 11-Freunde-Sonderheft, in dem er sich mit Marker einzelne Zeilen orange untermalt hat.
Dann dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal raten, was der Tim von Beruf ist.
Das ist fantastisch.
Ja, ich mach mal weiter. Ja, also bei mir ist, glaube ich, ein bisschen anders tatsächlich, weil es gab doch sehr, sehr viel Wut nach diesen ganzen Irrungen und Wirrungen, die dann nach dem Abstieg noch kamen. Und ich bin dann relativ schnell von dieser Wut in so ein, ich muss jetzt mal Abstand nehmen, was so eine Art Lethargie, die Fortuna angehend bei mir ausgelöst hat. Also diese ganzen Push-Nachrichten, die kamen zwar, aber es hat so überhaupt nichts ausgelöst. Also außer hin und wieder mal ein bisschen Wut, wenn es wieder, gab es ja auch so ein paar Sachen, der Scheiß ging ja schon auch noch weiter. Aber ich glaube, da ist ja doch eine Art Trauerarbeit in mir passiert, so dass ich da jetzt noch ja wirklich sehr schwer gekämpft habe, um mich jetzt wieder an diese Aufnahme ranzukämpfen, weil es mich ehrlich gesagt die Saison über die Sommerpause über sehr peripher nur interessiert hat, weil ich ja doch einfach sehr sehr viel Abstand davon brauchte. Ich war aber dann jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei den Toten Hosen hier in Köln, die haben ja in Köln noch gespielt im Stadion, und völlig unabhängig vom Event hatte ich da das erste Mal wieder das Gefühl, ah ja, hier ist ein Fußballstadion, hier finden normalerweise Fußballspiele statt, das könnte ich mir jetzt auch angucken. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich wieder so ein bisschen Bock bekommen habe, um ja, mir Fußballspiele anzusehen, weil das, was da im Sommer bei der WM war, hat mich nicht sonderlich tangiert. Die Tour de France ist jetzt mittlerweile auch zu Ende. Ja, deswegen, ich habe, glaube ich, wirklich einfach Bock, ins Stadion zu gehen. So, und mit allem, was da so kommen möge.
Ja, ich glaube, ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um irgendwie in dieser Verarbeitungsphase in Richtung der Akzeptanz irgendwie zu kommen. Also ganz, ganz lange hat einfach die Wut vorgeherrscht und die kommt auch immer noch mal auf, aber etwas weniger stark, als das halt irgendwie noch im Juni zum Beispiel der Fall gewesen ist mittlerweile. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen zeichnen auch einfach so diese Sommerpause immer wieder diese Momente, wo man halt einfach realisiert, boah krass, die sind wirklich abgestiegen. Wir spielen jetzt wirklich dritte Liga. Aber genauso ein Moment ist es dann auch gewesen, der, glaube ich, für mich dann so ein bisschen der Wasserscheiden-Moment gewesen ist und dann irgendwie den Neuanfang symbolisiert hat. Es gab dann den Tag, wo der Spielplan rauskam und Fortuna ein paar Stunden später im Niederrhein-Pokal gegen den SV Biemenhorst gelost wurde, was natürlich irgendwie ein Aufkommen auf dem Boden der Tatsachen dargestellt hat. Aber ab dem Moment irgendwie ist bei mir jetzt bestimmt keine Vorfreude oder Euphorie irgendwie losgegangen, aber halt eben so ein bisschen Aufbruchsstimmung und da befinde ich mich jetzt auf jeden Fall auch. Und ich war schon auch, wenn ich, glaube ich, sehr, sehr viel Distanz halt auch gebraucht habe, einfach schon auch durchgängig irgendwie daran interessiert, was man da jetzt für Spieler holt und wie man das jetzt irgendwie schafft, mehr oder weniger komplett aus dem Nichts eben einen komplett neuen Kader zu bauen. Und da bin ich auf jeden Fall schon auch einfach während der Sommerpause immer mehr oder weniger dran geblieben. Auch wenn ich da jetzt nicht so sehr in die Tiefe gegangen bin, bevor wir jetzt angefangen haben, uns jetzt hier auf die Folge vorzubereiten.
Ich muss ja sagen, dass ich gemerkt habe, dass mich der letzte Sommer da ziemlich geschädigt hat, was dieses Verfolgen angeht und das Bewerten wollen. Weil die Lehre des letzten Sommers war ja, es kommen sehr viele Spieler aus dem Nichts und man bewertet die und es ist einfach wertlos. Okay. Ja. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch nicht so, ich bin da eher bei Moritz, auch nicht so eng verfolgt und habe erst in den letzten Tagen in Vorbereitung auf die Saison, natürlich auf diese Folge, einfach mir Namen durchgelesen und mich nochmal eingelesen, was die so können. Darüber werden wir ja natürlich auch im weiteren Verlauf der Folge noch sprechen.
Ja. Ja, ich meine, wir starten jetzt halt in eine Saison, die auf jeden Fall für uns als Fortuna-Fans jetzt nicht komplett Neuland ist für die meisten, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr lange her, dass wir dritte Liga gespielt haben. Seitdem ist der Verein, glaube ich, wenn wir das mit dem vergleichen, wie wir damals aufgestellt waren, überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Mittlerweile ist der Verein auch im Gegensatz zum letzten Jahr kaum noch wiederzuerkennen, das ist natürlich auch klar. Das Spannende ist ja, glaube ich, jetzt sich mal einfach klar zu machen, unter welchen Vorzeichen spielen wir jetzt diese Drittligasaison nach diesem Super-GAU. Was bedeutet das irgendwie für den ganzen Verein, dass wir da jetzt spielen?
Ja. Erstmal, was das für uns bedeutet. Was es für den gesamten Verein bedeutet, also ich glaube, es ist 5:12, aber darüber können wir dann vielleicht gleich noch mal ein bisschen reden. Aber für mich selber, ehrlich gesagt, ich freue mich eigentlich so ein bisschen. Das ist jetzt hart gesagt, aber man hat halt einfach 18 Vereine, gegen die man letztes Jahr nicht gespielt hat. Das ist auch irgendwie spannend. Worüber ich mich nicht freue, ist die Anordnung der Vereine geografisch. Aber ich sag mal so, rund um Berlin wird es sehr dünn. Also ich habe jetzt gelesen, dass die Fans aus Rostock, glaube ich, zu ihrem kürzesten Auswärtsspiel 400 Kilometer unterwegs sein werden.
Für dich ist das auch nicht viel weniger.
Nur, dass ich keine Heimspiele habe. Verdammt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich dann daran stört. Auf der anderen Seite habe ich glücklicherweise im nächsten Jahr ein bisschen mehr Zeit und kann dann auch den ein oder anderen interessanten die ein oder andere Auswärtstour vielleicht mitnehmen. Also es wird weiterhin Fußball gespielt, aber klar, es ist einfach schon die Frage, also erstmal bin ich total froh, dass es, was die Heimfans angeht, erstmal angenommen wurde und man anscheinend immer eine recht gute Kulisse haben wird in Düsseldorf. Das macht die Spiele auch schon mal schöner. Ich denke, es gibt auch viele Vereine, die spannend sind, die Auswärtsfans mitbringen. Also erstmal so, wenn es nicht finanziell so ein absoluter größter anzunehmender Unfall wäre, finde ich es gar nicht so schlimm, wie ich es im ersten Moment gedacht habe.
Ich würde da jetzt früh widersprechen wollen. Also es geht jetzt halt einfach ins Eingemachte, ne? Also man kann halt sagen, in der zweiten Liga war es für mich schon so ein bisschen, dass die Fortuna um den Aufstieg spielt, da muss halt viel zusammenkommen, sonst wird man halt so siebter, achter und dann passiert halt auch nichts. Weil das, die Fortuna ist halt Zweitligaverein, von den Strukturen her, auch wenn Jobst und Alofs alles dafür getan haben, um das zu verändern, zusammen mit Teilen des Aufsichtsrates und auch Probleme verursacht haben, aber da musste man keine größeren Sorgen haben, oder zumindest hatte ich die nicht. Auch wenn wir natürlich bei unseren Finanzfolgen immer bei wirtschaftlichen Sachen genauer nachgefragt haben, aber im Kern war ich doch schon ruhig. Und das ist jetzt anders. Also wenn die Fortuna jetzt nicht wieder aufsteigt, wird jedes Jahr in dieser Liga halt schwieriger für den Verein und das ganze Umfeld und die Strukturen, die man über die letzten Jahre aufgebaut hat, seit der letzten Zeit in der dritten Liga. Und das macht jetzt schon irgendwie jede Unentschieden, jede Niederlage auch zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison, glaube ich, schon irgendwie spürbarer, würde ich sagen. Und auch diese Sorge davor, dass man eben früh vielleicht irgendwie merkt, die Fortuna ist vielleicht noch nicht da, wo sie sein sollte oder wo man das jetzt, wie wir es auch besprechen werden, sich erhofft vielleicht. Und dass das halt eine gewisse Unruhe noch reinbringt. Und ich glaube, damit muss man umgehen, wissen, dass es halt die Unruhe kann eben noch mal größer sein.
Ah, da spoilerst du aber schon. Also du scheinst also sehr davon überzeugt zu sein, dass die Fortuna schon sehr weit ist.
Also für mich ist, glaube ich, super krass dieser Unterschied, wie hat sich halt damals 2009 die dritte Liga angefühlt zu jetzt. Wir sind halt wo ganz anders. Und selbst wenn wir jetzt nominell vielleicht einen sehr guten Kader haben, können wir später drauf kommen. 2009 war das halt so eine gewachsene Nummer und ich will das überhaupt nicht glorifizieren. Dritte Liga war auch nicht geil. Also gab es auch so viele Spiele mit so wenig Publikum und so. Das wird jetzt hoffentlich anders. Aber es war irgendwie ein bisschen okay, weil du eben diese ganzen Leute in der Mannschaft hattest, die so Stück für Stück zu dieser Fortuna dazugekommen sind. Und man so ein Gemeinschaftsding hatte, aus der vierten Liga kommen wir hier jetzt Stück für Stück weiter nach oben. Und natürlich gab es immer Neuzugänge, aber jetzt sind wir halt, ja, da ist ja jetzt gerade nichts gewachsen, sondern da ist jetzt so clean slate. Also es ist mal einfach auf Null gesetzt mit viel schlechteren Bedingungen. Und deswegen will jetzt auch, auf dieser Seite will ich diesen Vergleich nicht so krass zulassen. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, einfach ein bisschen Bock auf diese dritte Liga, einfach auch, weil es so scheiße war das letzte Jahr und weil, also und vorher ja auch schon und klar sind wir der Mecker-Podcast, aber es macht ja auch Spaß, sich mal hier über gelingende Sachen zu freuen und ja, es kann halt auch eine Chance sein, dass man einfach nochmal woanders ist mit anderen Gegnern, die Spieler alle nicht kennt, gegen die man spielt, wo man nicht schon weiß, wer da jetzt gegen dich treffen wird und wer da so ankommt. Deswegen, ja, finde ich es eigentlich, hat es auch was Positives, diese ja, Tabula Rasa, wo man sagen kann, okay, hier wird jetzt alles neu und dann ist vielleicht schon der Zauber des Neuen was Positives, so bei all dem Scheiß, dem ich was abgewinnen kann.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich bei all dem Elend und bei all der Verzweiflung und auch bei aller berechtigten Sorge darum, wie es mit der Zukunft des Vereins halt eben weitergeht, eben auch die ja, die interessanten neuen Sachen irgendwie zu suchen und daran ein bisschen Freude und Begeisterung zu empfinden. Das werden wir mit Sicherheit auch tun. Und ich glaube, das wird auch hier mit Sicherheit auch heute schon im Podcast durchscheinen. Was ja auf jeden Fall, das habt ihr ja auch gerade schon kurz angerissen, eben eine unglaublich positive Entwicklung ist und was mir wirklich auch Freude auf die nächste Saison macht, ist, dass der Verein halt 19.000 Dauerkarten verkauft hat. Also das ist wirklich eine Riesenmenge, dass man eben auf diesen Grundstock von Besuchern halt einfach in der Arena irgendwie schon mal zählen kann, so dass halt irgendwie, ja, ich glaube, selbst bei den furchtbar unattraktivsten Spielen irgendwie in dieser Saison die Arena, selbst wenn halt keine Gästefans mitkommen, dann halt zumindest mal sicher ein Drittel voll ist. Das ist schon mal sehr, sehr viel mehr, als dass das halt ja, zu Drittliga-Zeiten, also beziehungsweise dann dritte Liga haben wir ja streng genommen dem Namen nach nur ein Jahr gespielt, ja. Aber dann eben zu den drittklassigen Zeiten, halt vor der Drittligasaison damals, 2009 mit dem Aufstieg, als es halt da gewesen ist. Also da gab es ja schon auch viele Spiele, wo es da irgendwie gerade mal fünfstellig war. Und ich glaube, da hat die Fortuna halt einfach in den letzten Jahren schon einen großen Sprung gemacht. Und das finde ich super.
Ich will noch ganz kurz sagen, ich hatte jetzt irgendwie auf diese geile Truppe von damals verwiesen, die es natürlich jetzt nicht gibt. Ich möchte aber auch betonen, dass sich ja ein Großteil der Spieler der Fortuna, die letztes Jahr noch da waren, nicht vermissen werde. Also es ist ja auch, die Neuen haben ja wirklich, treten ja nicht in große Fußstapfen jetzt gerade. Das heißt, sie können unser Herz erobern, würde ich sagen, ohne besonders viele Vorurteile und so, weil wir da jetzt nicht gerade so einen krassen Aderlass an, also ein bisschen schon, kommen wir später drauf, aber nicht so einen krassen Aderlass an Identifikation hatten, sondern einfach einen krassen Aderlass an Spielern, mit denen man nichts anfangen konnte und die auch nichts mit der Fortuna anfangen konnten. Und die Neuen, ja, können da reinwachsen und haben, auch sie haben quasi ein unbeschriebenes Blatt vor sich, weil dass die Fortuna so auseinandergebrochen ist und dass man sich damit niemandem kaum noch identifizieren konnte, das war ja auch schon einfach jetzt so mit Anlauf. So, deswegen, ich weine nicht besonders vielen Spielern nach und ja.
Mein Herz blutet, wenn ich an Florian Kastenmeier denke.
Ja,
100%. Aber immerhin muss ich, Überleitung, meine lieben Freunde, immerhin muss ich ihn nicht in diesem grottenhässlichen Torwarttrikot sehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr hässliches Torwarttrikot. Das ist vielleicht nicht das Einzige, über das man da reden sollte, aber es ist mir jetzt beim Schauen der letzten Testspiele gegen Dortmund und davor auch gegen den Linzer ASK schon sehr negativ.
Also ich würde ja sagen, Florian Kastenmeier kann alles tragen.
Das stimmt,
alles.
Das
stimmt auch.
Vielleicht ist das. Also. Jetzt eigentlich das Torwarttrikot so ein bisschen verschenkt. Also wenn ich da drauf schaue, ist so dieser untere Rand so bis zum Bauchnabel und bis zum Ellenbogen. Von den Handgelenken bis zum Ellenbogen. Das ist in so einer schönen 90er-Jahre-Optik.
Ja, das unten,
diese, also wenn man das ganze Trikot in dem Style halt
von
gemacht
dem unten,
hätte,
ja.
Ne, vom Höschenbund bis zum Bauchnabel, das wäre wirklich gut gewesen. Aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren auf ganz schön hohem Niveau meckern, zumindest in der Spitze. Das kann man auch mal festhalten. Oder können wir jetzt hier auf jeden Fall debattieren. Ja, wie sehen denn die Feldspielertrikots aus? Also das Heimtrikot, da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich weiß noch, als so die ersten Gerüchte dazu aufkamen, da lief die alte Saison noch, da ging das halt schon teilweise durch die sozialen Medien. Da war ich total abgestoßen. Seitdem hat das so ein bisschen gewonnen bei mir. Also als dann da wirklich auch Menschen das anhatten und gerade so im Sommer, wenn man da so ein bisschen braun gebrannt irgendwie ist, so, dann sieht es halt gar nicht so schlecht aus, so im Trainingslager, finde ich. Ich weiß halt nicht, wie das so im Februar vielleicht aussieht, an so einem verregneten Dienstag in Groß-Asbach.
Immerhin nicht in Paderborn.
Immerhin nicht in Paderborn, genau. Aber, wobei, es kann natürlich irgendwie auch sein, dass Fern mal irgendwie, also haben die nicht auch mal eine Zeit lang in Paderborn gespielt?
Ah,
ich schweife ab.
Drüber.
Ja, Trikot von Heimtrikot. Also ich bin immer noch nicht so überzeugt von dieser Spraydosen-Optik irgendwie, aber ich muss sagen, dass ich das Trikot nicht mehr so schlimm finde wie noch zu Beginn.
Ich finde es sehr hässlich. Und es wird durch Menschen, die das tragen, nicht schöner, muss ich sagen.
Also dadurch, dass ich jetzt mich schon eine Weile in Düsseldorf aufhalte, am Stück so lange wie wahrscheinlich Jahre nicht mehr, ich habe in den letzten Tagen ein paar Mal an Café am Burgplatz gesessen und da kamen immer die Leute, die es direkt aus ihrem Einkaufsbeutel gerissen haben, gerade frisch gekauft und haben sich's übergezogen.
Ja, klar. Und wie sah's aus?
Ich fand's auch also nicht schön.
Also die haben sich das Heimtrikot gekauft.
Ja.
Da muss man ja schon mal überlegen, ob das die richtige Entscheidung war.
Ja,
wenn man
in den
Shop der Fortuna geht und Auswahl an Trikots
hat. Ja, die haben sich
Geschmäcker das sind
unterschiedlich. Heimtrikot gekauft und ich finde vor allem diese schwarze Schrift auf diesem rot-weißen Trikot. Also klar, du kannst es nicht mehr rot-weiß machen, aber die macht das Ganze noch schlimmer. Also wirkt für mich nicht wie aus einem Guss, würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Klarer nicht Kaufbefehl.
Ja, wenn wir da jetzt so ins Detail gehen, würde ich auch sagen, die haben sich da selber ins Bein geschossen. Es gab ja erstmal noch so einen Entwurf, der irgendwie mit einem weißen und einem roten Schulter drei Streifen rumging und so. Das sah auch ziemlich kacke aus. Und genau das, was du sagst, es gibt halt diese schwarze Schrift. Und da du eben wechselst innerhalb des Trikots, hast du halt keine Chance, das nicht zu tun in schwarz. Und jetzt beim Dortmund-Spiel vor dem Stream ist mir das dann auch sehr negativ aufgefallen, auch die drei Streifen. Es hat mir dann weniger gefallen, als ich dachte. Aber es wurde ja gerade schon angeteasert, das Auswärtstrikot ist für Jahre das schönste Fußballtrikot der ersten drei Ligen in Deutschland.
Das ist ein sehr steiler. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, das mit Abstand beste Trikot der Fortuna.
Und ich bin auch froh, dass es kein Orange mehr gibt übrigens. Also in weder heim noch auswärts, das finde ich schon mal gut. Aber ich finde es einfach ein schönes Trikot und ist mir egal, ob jemand anders das auch hat.
Ja, aber es ist halt auf jeden Fall so, dass ich gerade sämtliche Fan-Podcasts dieser Republik über das Auswärtstrikot, also wenn sie Adidas als Ausrisser haben, mega freuen, weil das Retro-Logo drauf ist und es im schlichten Weiß gehalten ist. Und genauso wie wir uns darüber freuen, weil es ist ein schönes Trikot, es ist im Prinzip das, was sie gerade für jede Mannschaft als Auswärtstrikot macht.
Ja, wir sind halt billig.
Finde ich ja auch okay. Find okay. Das sieht 10.000 Mal besser aus, als da wieder irgendeine komische Farbschraffierung, wo dann irgendwie im Hintergrund der Rheinverlauf oder der Schlossturm oder irgendwas drauf ist und das dann irgendwie in Blau gehalten. Genau das habe ich auch die letzten Jahre immer gesagt. Das alte Logo soll drauf von Adidas am besten auch noch klein, super. Und halt einfach klassisch weiß, rote Bündchen, fertig.
Und man hat.
Und dann auch das Logo natürlich.
Ja, und man der Sponsor ist zum Glück in Rot gehalten.
Ja, das ist auch sehr
gut. Das hätte das Trikot komplett zerfickt, wenn ihr das
haben. Dieses blau-bunte.
Ja. Aber da kann man sehr dankbar sein.
Apropos zerfickt, es gibt ja jetzt irgendwie noch diesen Rückensponsor. Ich trete ja schon wieder innerlich von meinen Kaufabsichten zurück, wenn das jetzt serienmäßig.
Ja, das wird da hinten raus sein. Kannst du mal.
Ja, scheiße. Habe ich das allem, Zeitfenster verpasst.
Vor allem ist erhöht meines Erachtens, dass es hinten drauf ist, den Druck. einen Namen hinten drauf zu machen, weil dann verschwindet es so ein bisschen, diese Vodafone-Schrift, wenn du halt einen größeren Block drüber hast. Ich bin ja jemand, der eigentlich keine Spieler auf den Rücken macht.
Ja. Gut.
Ja, wollen wir noch ein Wort zum Ausweichtrikot verlieren? Da würde ich einfach nur sagen, klar von den dreien das Schlechteste.
Ja. Echt? Ich finde das Heimtrikot schlecht.
Ja, ich finde das Heimtrikot genauso schlecht.
Also diese sehr breiten Adidas-Streifen in zwei Farben, das ist nicht schön.
Moment, aber vielleicht bin ich da auch einem Irrtum unterlegen vorhin mit dem den Streifen. Ich hatte es lange nicht gesehen, finde ich kacke. Also die Streifen finde ich auf jeden Fall nicht so schick.
Ja, natürlich auf der schwarzen Farbe kommt halt dieses klobige neue Adidas-Logo irgendwie noch mehr zur Geltung und genau wie du das sagst halt, die Schulterpartie ist einfach nicht gelungen.
Ja. Sieht aus wie ein Trainingsleibchen.
Wenn sie in dem Trikot aufsteigen, ist mir alles egal. Aber im Auswärtstrikot. Ja. Die Frage ist, müssen wir eine Strichliste führen, wie oft sie es tragen, obwohl sie es nicht tragen müssten?
Tja.
Naja. In Mannheim zum Beispiel, da müssten sie es nicht tragen. Wahrscheinlich.
Ich glaube, sie tun sehr gut daran, in ihrem Auswärtstrikot da auszulaufen, um direkt mal eine Duftmarke zu setzen.
Ich glaube eher, dass es wahrscheinlich, das verkauft sich sowieso, das verkauft sich wahrscheinlich von alleine. Für die Verkauf ist wahrscheinlich sinnvoller, das Heimtrikot zu
setzen. Ich glaube, Magenta wird es anfordern, dass Fortuna in dem Trikot aufläuft, um direkt ganz Deutschland
verliebt sich.
Ja. Wie gut die dritte Liga
aussieht. Aus der Modestadt Düsseldorf.
Ja, was natürlich viel spannender ist, ist, in welchem Trikot wird die Fortuna bei ihren jeweiligen ersten Runden Pokalauftritten auflaufen. Zum einen Auslösung im DFB-Pokal hat stattgefunden für die erste Runde. Das letzte Mal, dass die Fortuna automatisch qualifiziert ist. Erstmal, das wird in der nächsten Saison nicht automatisch der Fall sein. Dafür muss man mindestens unter die Top 4 kommen oder eben den Niederrhein-Pokal gewinnen. Und der Gegner ist wie letztes Jahr in der zweiten Runde auch schon, dieses Jahr in der ersten Runde, bei einem Heimspiel der SC Freiburg. Wie groß war eure Vorfreude bei dieser Auslosung?
Sehr gering. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
Ja, ist ein schweres Los.
Ja.
Dabei nicht der ganz krasse Kracher, wobei man sagen muss, Freiburg ist ja jetzt momentan eine ziemlich sehr gute Mannschaft, die jetzt auch wieder europäisch spielt, was uns in die Karten spielen könnte, weil sie vorher noch Wettbewerb haben.
Ja, aber das musst du überlegen, das ist halt auch ein Verein, der hat auch viel bessere Grundstruktur als die Fortuna. Die kommen aus einer großen Stadt, wo viele Menschen leben, nicht am Rande der Republik existierend.
Ja, da gibt es halt auch Wirtschaft.
Viele Unternehmen, die viel Geld machen. Da muss man einfach gucken. Klar, herzlichen Glückwunsch aus diesen Grundvoraussetzungen, das zu schaffen, das ist eine Richtigkeit.
Da kann man nur gegenhalten, indem man kontinuierlich arbeitet.
Kontinuierlich im eigenen Leben. Auch sich häufig hinterfragt.
Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich die Vereine vergleichen wollten, wäre das Ganze etwas komplexer.
Ja.
Aber führt einem trotzdem vor Augen mit, wie man mit welchen Mitteln was erreichen kann, das auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückkehr von Yannick Engelhardt dann, ja.
Stimmt. Mhm. Ja, schön.
Welche Vereinsfarben hat Diemenhorst?
Das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif leider nicht. Werden wir aber mit Sicherheit noch herausfinden.
Ja.
Bis zum Spiel.
Ja, das ist der Satz. Red mal weiter.
Ja, die Fortuna wurde in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals, an dem wir jetzt wieder teilnehmen werden, den die Fortuna immer noch nicht gewonnen hat, geht es gegen den SV Biemenhorst, ein Stadtteil aus Bocholt.
Oder es ist unter Bocholt. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich zu Bocholt gehört.
Das weiß ich leider auch nicht.
Das ist eine eigene Gemeinde.
In Rot-Weiß spielen sie.
Aha.
Jetzt gucken. Ich habe das Heimtrikot noch nicht angeguckt, aber eventuell wird gleich das Ausweichtrikot eine Premiere feiern.
Aha.
Ja, auf jeden Fall war das wirklich ein guter Reality-Check, als irgendwie dieser Name kam, einfach weil ich den noch nie gehört hatte und weil der irgendwie ganz, ganz knuffig auf den ersten Blick vorbeikommt, was natürlich uns nicht davor bewahren wird, uns da eventuell schon komplett zu blamieren, was ich nicht hoffe. Wichtig da, glaube ich, zu nennen ist, dass aufgrund der Terminierung des DFB mittlerweile dieses Spiel, das eigentlich Ende August, ich glaube 3 oder 4 Tage nach dem DFB-Pokalspiel stattfinden sollte, mittlerweile in den September verschoben wurde. Also ich glaube, am 9. September soll das Spiel jetzt stattfinden.
Weil Fortuna im DFB-Pokal ist?
Nee, weil Fortuna, ich glaube, sonntags oder wegen der Terminierung des DFB-Pokals, ich weiß jetzt nicht, welcher Termin damit kollidiert hat, aber auf jeden Fall hätte Fortuna ansonsten 2 Tage nur Pause gehabt. Und und dementsprechend muss sich dann halt eben der Niederrhein-Verband halt hinten anstellen, wenn der DFB terminiert. Also deswegen wird das dann mal eben schnell verschoben.
Ja, was sagt ihr zum Los?
Ja, ich freue mich für Biemenhorst.
Ja.
Keine Ahnung, Freunde meines Vaters kommen alle aus der Region und die haben sich sehr gefreut.
Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das Spiel, was wahrscheinlich am weitesten weg ist von, zumindest von Köln, von den ganzen niederrheinischen Vereinen, die da jetzt in Frage kämen. Also es ist auf jeden Fall ja ganz, eigentlich Holland, so. Da Bocholt ist auf jeden Fall echt ein Stück weg, also auch von Düsseldorf. So. Könnte schon wieder eine schwierige Auswärtstour werden. Um 19:30 Uhr, oder wann ist das Spiel? Ja. Dann können wir es ja vor den Geräten zu Hause verfolgen.
Ja, klar. Ich will mal gucken, man muss mal abwarten.
Wie früher. Das ist alles so Comeback.
Oder halt Antenne Düsseldorf, Olli Bendt wird das bestimmt begleiten. Ja. Also,
Montags ist wirklich keine Information, wie er droht, weiß ich.
Das ist alles ein bisschen wie nach Hause kommen in der nächsten Saison auf jeden Fall. Ja, werden wir auch dann in ein paar Wochen schon drüber sprechen müssen, wenn wir auch das mit Sicherheit mit einer kurzen Vorschau bedenken werden. Ja, ich glaube, dann brennt es uns jetzt allen auf den Nägeln, uns eben anzuschauen, was ist jetzt überhaupt über den ganzen Sommer bei der Fortuna passiert, vor allen Dingen im Kader, wer sind die ganzen neuen Spieler, wie wird die Fortuna spielen und so weiter. Aber ich glaube, bevor wir das machen, gucken wir noch einmal kurz, in aller Kürze, darauf, was denn eben in der Vereinsführung, in den wichtigen Gremien eben seit unserer letzten Aufnahme alles so passiert ist. Auch wenn es, glaube ich, nicht so viel Sinn macht, das jetzt hier alles nachzuerzählen, weil da einfach sehr, sehr viel passiert ist. Aber es gibt ja schon ein paar Sachen, die man auf jeden Fall nochmal ansprechen sollte. Und da ist natürlich, ja, glaube ich, das Allerwichtigste, was man herausstellen kann, dass eben der Vertrag mit Arndt Hovemann als Finanzvorstand nicht verlängert wurde und dass man halt eben einen Nachfolger berufen hat mit Michael Stabe, einen neuen Finanzvorstand, der halt eben auch den Ruf als Sanierer mitbringt und genau das eben halt auch schon angegangen ist und
Sehr zum Unmut seiner Kollegen.
Und das Interessante, glaube ich, da ist, dass Fortuna natürlich jetzt eben nicht mehr drei hauptamtliche Vorstände hat, was ja für die dritte Liga wirklich absolut unüblich wäre, dass es sowas gibt. Aber man hat eben auch nicht nur zwei hauptamtliche Vorstände, sondern man hat quasi so ein Mittelding. Der Michael Stade ist nicht hauptamtlicher.
Das heißt einfach in Teilzeit.
Genau, ist quasi in Teilzeit. Arbeitet zwei Tage, soll er arbeiten für die Fortuna pro Woche, aber ist glaube ich, direkt irgendwie an die Arbeit halt herangegangen und musste da, glaube ich, auch schon ziemlich, ziemlich viel machen und eben auch sehr, sehr viele Attacken eben seiner Vorstandskollegen schon abfangen. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
Ich glaube, das fügt sich ja ein in dieses Gesamtkunstwerk, das natürlich irgendwie klar ist, nach so einem Abstieg und so einer Vollkatastrophe wird es nicht ruhig bleiben im Verein, sondern alle fangen an, sich mit Schuldzuweisungen und keine Ahnung was zu schicken. Und ich will jetzt die Diskussion über Stade gar nicht so inhaltlich führen. Interessant ist halt, und da ging ja auch deine Frage hin, du, dass sie überhaupt so geführt wird. Also dass ganz offensichtlich Alexander Jobst vielleicht mit Leuten vielleicht von der Bild-Zeitung, vielleicht von anderen Journalisten spricht und Informationen durchgestochen wird, wie Stades Arbeit zu bewerten sei. Und vielleicht kommt es auch von anderer Seite im Vorstand und vom Aufsichtsrat.
Oder von ehemaligen Vorstandsmitgliedern.
Es
war auf jeden Fall ja bemerkenswert, dass es eine ziemliche Kampagne gab.
Ja, und das dass halt ja gegen alle Seiten geschossen wird. Ne? Also weil dann bei Stade natürlich sofort das Thema, wer hat ihn eigentlich berufen, der Aufsichtsrat Thema wird und einfach klar wird, was für Gräben es da gibt und wie anscheinend auch einige zu arbeiten gedenken, nämlich ganz dezidiert über die Medien. Man konnte ja immer erahnen, wer jetzt gerade mit der Rheinischen Post und wer gerade mit der Bild-Zeitung gesprochen hatte und welche Perspektive dann da durchkam, dem haben sich dann ja auch immer einige gerne angenommen, diesen Perspektiven. Und das ist vielleicht nicht überraschend, wenn man drüber nachdenkt, aber natürlich einfach.
Ja, also es ist ja verständlich, dass bei so einem Abstieg, der einen vor allem dann auch noch so unvorbereitet trifft,
das konnte niemand wissen.
In der Chefetage doch ziemlich viel Alarm ist und dass die Nerven blank liegen. So, ne, dass da dann mal Sachen hochkochen. Ich hatte aber zwischendurch auch schon wieder das Gefühl, die machen jetzt so eine Misslintat-Aktion, so von wegen, wir wussten ja, der hatte ja ganz andere Vorstellungen und plötzlich kommt beim Stade nach zwei Wochen sowas Ähnliches durchgestochen, so ja, da sind ganz andere Vorstellungen und der will ja hier noch mehr sanieren, wo ich wieder gedacht habe, ja, okay, habt ihr das nicht vorher geklärt eigentlich, wie ihr das machen wollt? Oder habt ihr einfach gesagt, der ist ein Boss, weil er bei der DEG irgendwie ja sehr gut gearbeitet hat offensichtlich und naja, gut, das
ist genug. Auch abgestiegen.
Ja, aber zumindest hat er ein Renommee. Also er war ja da, ja, du hast recht. Das wollte ich vorhin noch sagen, der kommt aus dem Eishockey, der kann so richtige Tackles, kann er ganz gut ab. Ja, aber ja, also gab halt ja wieder ein ganz hervorragendes Bild ab, von wie da gerade Entscheidungen wieder getroffen werden.
Ja, wie Politik gemacht wird, ne? Ja. Also es ist halt klar, es scheint klar zu sein, dass der Aufsichtsrat auch Stade deswegen geholt hat, weil er eben den Ruf als Sanierer hat und vielleicht auch gewisse Dinge da durchsetzen möchte, was Sparen angeht und dass aber natürlich Jobst und Arabi da halt eine andere Präferenz haben und es natürlich beiden leichter wäre, wenn der Etat höher ist, ist ja auch klar. Und
ja.
Dann macht man Politik über die Medien und sorgt dafür internen Druck, auch auf den Aufsichtsrat, der dann ja auch nochmal doppelt angeschossen wird, weil der eh schon in der Kritik steht wegen der ganzen Abstiegsgeschichte, Alofs-Geschichte, Mislintat-Geschichte und dann quasi nächste Personalie rankommt. Und das ist vielleicht irgendwie nicht überraschend, aber das öffentliche Bild des Vereins wird dadurch natürlich massiv schädigt.
Aber das ist genau das, was ich ganz zu Anfang unserer Aufnahme heute gesagt habe, dass uns halt die Aufarbeitung der letzten Saison noch mit Geräuschkulisse im Hintergrund mindestens bis zum November folgen wird in dieser Saison. Und es geht munter weiter. Also ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, nachdem erstmal die ganzen Posten neu besetzt waren, bis also die Berufung von Herrn Stade wurde in den Medien am 15.06. Also wir haben ja quasi im 2.06., als wir das letzte Mal aufgenommen haben, gerade inmitten dieser ganzen Umstrukturierung, inmitten dieser ganzen Schlammschlacht aufgenommen. Keine zwei Wochen später wird Michael Stade berufen und im Prinzip geht er dann die Diskussion nahtlos ein, zwei Wochen später wieder los.
Also, ja.
Das wird uns leider, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen, weil es darum geht, möglichst den schwarzen Peter über die Versäumnisse der letzten Jahre auch hin und her zu schieben.
Und weil es die Frage aufwirft, wie geht man in die dritte Liga-Saison rein? Also es geht natürlich, ich glaube, bei Stade geht es gar nicht mal vordergründig um die Vergangenheit, sondern ganz klar um, wie geht man eigentlich strategisch an. Und das ist ja vielleicht auch eine Frage an euch. Was denkt ihr denn dazu? Sollte die Fortuna tatsächlich finanziell in gewisse Risiken gehen?
Nein.
Das ist ja die Arabi- und Jobst-Interpretation, wie man halt aus der dritten Liga wieder möglichst schnell rauskommt. Etat, hoher Etat, möglichst viel Spielraum, Spieler zu verpflichten, die das halt können. Und dagegen ist es halt Risikoabminderung und so weiter und so fort.
Na, ich meine, das ist halt dann wieder ein Spiel damit, dass das sportlich halt auch aufgeht. Und ich meine, wir haben ja schon mal einmal jetzt erlebt, was passieren kann. Im schlimmsten Fall, natürlich waren da ganz andere Fehler dabei, aber da ist etwas sportlich nicht aufgegangen und das hat uns viele Jahre zurückgeworfen. Warum soll man jetzt schon wieder hochpunkern? Sehe ich nicht.
Ich glaube, ich wäre da bei dem Punkt, dass ich sagen würde, so ein gewisses kalkuliertes Risiko wäre halt nicht schlecht. Also vielleicht auch vor allen Dingen diesbezüglich, dass man gerade, wenn es jetzt um den Kader-Etat geht, dass man da auch einfach dann im Winter, wenn man da halt oben dabei ist, gerade weil es ja wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen wird, irgendwie dieses Jahr für den Club, für das ganze Team halt irgendwie in dieser Liga anzukommen. Wenn man dann halt im Winter noch mit Chancen dabei ist, so dass man dann halt vielleicht ein bisschen nochmal was investiert. Und normalerweise funktioniert es auch häufig in der dritten Liga so mit den größeren Vereinen, weil man dann halt irgendwie auch einen besseren Blick darüber hat, was man irgendwie so an Zuschauereinnahmen hat, aber da würde ich auf gar keinen Fall irgendwas Verrücktes machen. Aber dass halt eben die meisten Vereine in der dritten Liga halt eben Verlust machen, das ist einfach ein Fakt und das würde ich auch als Fortuna Düsseldorf machen. Das hat man jetzt ja auch geplant. Also man plant ja, glaube ich, mit einem geringen sechsstelligen Minus eben für diese Saison und ich glaube, da ist man halt eben im Vergleich eben ganz gut dabei und wenn man dann halt eben noch zum Beispiel durch höhere Zuschauereinnahmen halt eben vielleicht noch ein bisschen was reinholen kann, dann kann man das eben vielleicht auch zu größeren Teilen irgendwie nochmal in den Kader zum Beispiel investieren. Oder wenn er irgendwie noch jetzt zum Beispiel mit Van der Sloot oder Eguli irgendwie nochmal zwei Spieler gehen sollten, muss man das ja vielleicht auch nicht 1:1 irgendwie alles investieren, aber vielleicht zu großen Teilen, und wäre dann ja im Bereich von einer schwarzen Null. Und das finde ich ehrlicherweise für die erste Saison jetzt gar nicht so schlecht, gerade weil es jetzt für mich nicht danach aussieht, als ob man ganz klar einen Kader bauen will, der aufsteigen muss. Werden wir im Kadersegment noch dazukommen, aber das ist für mich nicht die Botschaft, die da mit diesem Kader gesendet wird. Und von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, wir wollen oben dabei bleiben und dann halt mal gucken, was geht.
Ich glaube auch, dass wir haben in der Vergangenheit ja eigentlich immer so auf seriöse Wirtschaften abgezielt, wenn es um Finanzen der Werder-Vertriebener geht. Aber es war natürlich der Rahmen zweite Liga, obere zweite Liga, und die dritte Liga, deutet es an, ist eben einfach eine Mühle, wo kein Verein auch schon Mühe hat, überhaupt in die schwarzen Zahlen ranzukommen. Ja. Und deshalb ist das Risiko, das Finanzielle, gerade im ersten Jahr, wo man vielleicht noch mehr aus Reserven und aus Spielerabgängen mal gucken, ob das überhaupt schöpfen kann, finde ich das schon nachvollziehbar. Also ich kann das Argument, dass vielleicht Arabi und Lothar Jobst ein Stück weit bringen, jetzt nicht komplett von mir wegweisen.
Wir haben uns ja vor allem wir haben uns vor allem über die Unseriösität eher geärgert und beschwert.
Ja.
So, ne? Also dieses auf Sand gebaute Gebilde, das sobald du dann Festgeldkonto, aber sobald du dann mal nicht große Einnahmen generieren kannst, dass dann das ganze Gebilde schon in sich zusammenkracht. So, das waren ja so schon unsere Probleme, die wir damit hatten, mit dieser Finanzpolitik. So, ne? Also, das war ja, naja, für uns das kalkulierte Risiko war uns zu groß, würde ich sagen.
Ja, das ist jetzt, also wenn man überlegt, dass die Fortuna jetzt fast 3 Millionen Euro eingenommen hat.
Ja, das ist ganz schön krass eigentlich.
Das ist schon bei der dritten Liga, glaube ich, schon ordentlich. Ja. Und dass dann aber noch Minus bei rumkommt, da ist halt wahrscheinlich das Risiko. Und das, ich bin dafür, das einzugehen. Tim ist da vorsichtiger. Das glaube ich, das ist ein Konflikt, der gerade auch im Verein ausgetragen wird, vor dem Hintergrund von Konflikten, die noch aus diesem Abstieg herrühren und die aus einer unklaren Aufsichtsratssituation kommt. Über den können wir ja auch nochmal reden, weil auch da tut sich ja zumindest, wenn man die Medienberichte glauben kann, so ein bisschen was. Also irgendwie, als es noch, ich weiß gar nicht wann das war, das Mitgliederforum in Flingern, da war das ja noch Schinnen, also da waren jetzt Borgerding und Fuchs und aber auch Jobst gehört natürlich auch dazu. Die haben sehr viel von Fehlerkultur gesprochen und Fehleranalyse, aber in den Beiträgen war das irgendwie das erwartbare Argument, das die gebracht haben, auch als Borgerding und Fuchs quasi von Mitgliedern auf den Kopf zugesagt worden, also ihr braucht gar nicht mehr antreten, ihr habt da diesen Verein in Dritte Liga geführt, und das ist ja auch die Meinung, die ich vertrete und ich glaube ein paar von euch auch.
Ungefähr drei von uns.
Das war ja, das kann man ja so sehen, aber wir haben ja auch
uns voll Mühe gegeben und alles für den Verein getan, was wir dachten, was richtig ist.
Nee, das Argument ist, dass das, was Sie gebracht haben, war ja dann das, was erwartbar war. Es wird halt auf Zollis und auf Engelhardt verwiesen, es wird auf diese Fast-Aufstiegssaison verwiesen und so weiter und so fort. Und dahinter steckt natürlich, wenn die über Fehler und Analysen schritt, meiner Meinung nach eine komplett falsche Analyse, weil die halt quasi ergebnisorientiert funktioniert, um zu sagen, wären fast aufgestiegen zum Punkt X. Das heißt, alles, was vorher war, war gut. Und jetzt sind wir abgestiegen. Das heißt, seit Punkt X, wo wir fast aufgestiegen werden, bis jetzt ist es scheiße gelaufen. Da haben wir die Fehler gemacht. Aber das ist falsch, meines Erachtens. Und die Fehler sind viel früher gemacht worden. Und das fällt einem auf die Füße. Und wenn man diese Schritte nicht macht, dann ist es halt eine Fehleranalyse, die fehlerhaft ist. Und das stößt mir dann sehr, sehr negativ auf. Und da kommt diese Wut auch wieder hoch. Und halt auch dieses Gefühl, dass die an ihrem Sessel festhalten. Ne? Also es gab ja jetzt in den jüngsten Berichten schon so Fragezeichen, ob die nochmal antreten würden. Aber wenn die nochmal antreten, wäre das fatal für den Verein, weil es auf jeden Fall zu... die können nur mit Deals drinbleiben, indem die halt bestimmten Gruppen in der Fanszene bestimmte Sachen anbieten und denen garantieren, die Privilegien, die ihr habt, die könnt ihr behalten, wählt uns. Geht nicht auf die Unsicherheit eines neuen Aufsichtsrates und so weiter und so fort. Und andere werden aber wiederum halt sagen, das kann doch nicht sein, dass diejenigen, die halt diesen Verein in dritte Liga geführt haben, hier weiter am Ruder sein werden. Ich glaube, dass wenn Borgerding und Fuchs antreten, dass das allein ein Spaltungspotenzial hat, das ist absolut nicht das Richtige. Unabhängig davon, ob man die jetzt für alles verantwortlich machen muss und ob man das immer so hart tut, wie wir das gemacht haben, ob man eben vielleicht dieses Argument bis Punkt X fast aufstieg, war es ja auch gut und wir haben ja langfristige Blablabla, das wird alles jetzt wieder einreißt. Aber ich glaube, dass das einfach richtig schwierig wäre. Das ist meine Vermutung.
Ja, bin ich voll bei dir.
Gut, dann wir nochmal kurz zurück auf Risiko und kalkuliertes Risiko. Also ich wir haben über Risiko geredet, ohne Zahlen zu nennen. Dann hat Lou gesagt, es wird einen niedrigen sechsstelligen Betrag geredet. Ich habe aber gehört und gelesen irgendwo, und ich weiß nicht, das ist halt wichtig, dass wir über dieselben Zahlen reden, warum ich gegen Risiko bin, dass sie den Etat bis auf 8 Millionen haben wollen und dann mit einem Verlustrisiko von 750.000 planen. Und das ist mir zu großes Risiko, weil wenn du da zwei Jahre hintereinander in der dritten Liga dann nicht aufsteigst, dann hast du nämlich das große Problem, deshalb will man ja so schnell aus der dritten Liga raus, dass es dann hinten und vorne kracht.
Naja, da hätte der Stadtdirektor der Stadt Düsseldorf eine gute Idee, wie man das umgeht.
Ja.
Kann einfach Anteile verkaufen,
Tim. Das meine ich ja. Das ist das, was dann kracht vielleicht.
Naja, das wird so schnell nicht passieren zum Glück, aber... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht bräuchten wir auch nochmal
unsere kalkuliertes Risiko gehe ich mit. Ehrlicherweise muss ich sagen, diese Zahl ist genauso wenig aussagekräftig wie 250.000. Also das füttert mir jetzt das Risiko, wie viel Risiko ist das?
Was heißt das?
Was ist der Kontext von dieser Zahl 750.000? Die gibt es für mich nicht. Ja. Dann ist das für mich jetzt verändert das für mich meine Perspektive nicht. Weil ich da einfach den Kontext nicht habe. Andere haben den vielleicht. Und deswegen bin ich auch auf das ein anderes Thema Aufsichtsrat gegangen, weil ich dachte, das ist natürlich jetzt auch eins, was ich da jetzt anschließen sollte und wo wir jetzt vielleicht nochmal drüber reden können. Das sind natürlich Entscheidungen, die der Aufsichtsrat auffallen muss und sagen wir mal, das macht es natürlich schwieriger, wenn Borgerding und Fuchs und Lame Duck sind bis zur Mitgliederversammlung. Deswegen kann es natürlich strategisch Sinn machen, dass die jetzt nach außen bleiben. So tun, als ob sie bleiben würden, weil sie dann natürlich in dem Machtkampf mit dem Vorstand nach wie vor auch eine gewisse, es geht um Öffentlichkeit, es geht um darum, wer halt wie dasteht. Deshalb kann es halt aus der Sicht auch Sinn machen, im Sinne des Vereins, dass sie halt so tun, als ob. Ich weiß es nicht. Das wissen die nur wahrscheinlich. Deshalb will ich das jetzt auch nicht nur negativ denen auslegen. Aber Tim hat da was angemerkt.
Also die RF-Freunde zitiert Borgerding mit, ich bin immer noch, also seit dem Abstieg, in diesem Funktioniermodus. Also so zusammenreißen auf Zeit, bis weitere Veränderungen anstehen.
Ja. Wäre mal vorher im Funktioniermodus gewesen. Das war ein bisschen zu sehr persönlicher Angriff. Das
ja,
war
mir auch ja. Aber Jan, ich weiß, die hat da was gefehlt die letzten zwei Monate.
Ich glaube, Alof ist auch nicht mehr da. Ja. Alof ist nicht mehr da. Ja, was soll ich tun? Aber gibt es dazu noch weitere Meinungen zu der Vereinsführung und zum Aufsichtsrat?
Also ich finde auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass man irgendwie jetzt im Sommer das erste Mal irgendwie deutliche Risse gesehen hat, irgendwie in diesem von mir oder von uns auch von außen wahrgenommenen Bündnis Aufsichtsrat und Alexander Jobst. Also dass man da so ein bisschen das Gefühl gewinnt, dass irgendwie nur eine dieser beiden Parteien irgendwie langfristig diesen Totalschaden wird überleben können. Also ich glaube, dass man irgendwie mit komplett den gleichen Leuten an der Spitze des Vereins und an der Spitze des Aufsichtsrats diesen Aufstieg irgendwie überlebt. Das kann einfach nicht sein. Und dass ich da jetzt eben auch schon teilweise attackiert wurde, deutet eben darauf hin, auch wenn man sich da jetzt anscheinend wieder so ein bisschen zusammengerauft haben soll. Aber ja, ich glaube, Tim hat das eben auch schon mal sehr, sehr deutlich angekündigt. Ist uns stehen durchaus noch weitere bewegte Monate auch in den Gremien ins Haus.
Meine größte Sorge ist eigentlich, dass Alexander Jobst durch halt die Unruhe im Aufsichtsrat, die Veränderung halt der starke Mann der Fortuna sein wird. Und das ist schon hart, weil er ja natürlich jetzt auch sämtliche Ausreden auf seiner Seite hat. Ne? Also du kannst sagen, sein großes Projekt war Fortuna für alle, dass das nicht so lief. Den Verdacht hatten glaube ich auch sehr viele, die rund um die Fortuna aktiv waren. Aber jetzt kann er natürlich sagen, tja, die sportliche Abschied, da habe ich ja nichts
dafür. Da kann ich nichts für.
Sportvorstand, also. Kann ja nichts für. Wäre natürlich super gelaufen. Und so. Und eben, weil halt Vakanzen in anderen Bereichen sind und er nach wie vor halt ja auch die Erfahrung hat, der kann halt auch den zweiten Verein mit in den Untergang begleiten, wie seinen ersten Verein Schalke 04 ja auch schon, obwohl er wahrscheinlich von seinem ersten Verein als Real Madrid sprechen würde, glaube ich. Er ist ja auch so gut mit dem Präsidenten. Wird er derjenige sein, der halt einfach, glaube ich, schon ein gewichtiges Wort mitredet, je nachdem, wie sich das auch im Aufsichtsrat verändert. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht so gut finde.
Ja. Also, wir haben ja schon gesprochen über Leute, die weich fallen und so. Und das ist natürlich irgendwie in so einer...
Der Christian Weber des Funktionärswesens.
Der Weber Christian, der auch ja zwischendurch mal ganz außerordentlich gut gescoutet hatte. Ich kenne noch einen bei Fortuna, den wir holen könnten. Der dann irgendwie mysteriöserweise nicht zustande gekommen ist, dieser Wechsel. Aber ja, das ist ja irgendwie so ein Weichlanden innerhalb des Vereins, den er zuschande geritten hat. Das ist ja noch verrückter. So, wenn du... Ja, also ich finde es, wie hatte ich in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, ich finde es gut, dass der jetzt noch da ist. So, ich wäre aber auch stark für einen geordneten Übergang. So.
Zu,
ja.
Tja. Christian Weber.
Nee, ja, das Kandidaten-Scouting hat eigentlich immer Lou übernommen.
Also bei Präsidenten finde ich das sehr müßig, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Alexander Jobst nicht der beste Präsident für Fortuna Düsseldorf im Augenblick ist. Und
Sportvorstand,
absolut. Und vor allen Dingen irgendwie auch nicht in einer dritten Liga, wo er sich ja, glaube ich, auch selber eigentlich nicht sieht und dass man ihm da schon auch einfach sehr, sehr viel Geld für bezahlt. Also das ist halt ja mit Abstand der bestbezahlteste Vorstand in der dritten Liga sein. So, und dafür sollte man dann halt eben auch die beste Arbeit abliefern, meiner Meinung nach. Und das war letztes Jahr in der zweiten Liga halt schon nicht gegeben und das ist, glaube ich, auch dieses Jahr nicht gegeben. Aber lasse ich mich natürlich gerne eines Positiven überraschen. Aber sehe ich ehrlicherweise nicht.
Also man könnte halt diese Benefit of a Doubt, er sieht, dass er da vielleicht auch Fehler gemacht hat und er will es ausbügeln, so in die Richtung.
Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist
ja
der schlimmste Satz.
Ja, aber das das ist jetzt viel Vorurteil, ich kenne diesen Mann nicht. Aber die halt immer weich fallen, in hochbezahlten Positionen, dass die keine gute Selbstfehlerkultur haben, das unterstelle ich halt denen immer. Und ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob es bei Jobst kann sein, dass er die Ausnahme von der Regel ist, aber
ja,
da ist es eine Leistung, wenn man das halt kann. Wenn man immer gehört, wie gut man ist und immer auf dem Gehaltszettel das sieht, dann glaubt man es auch immer selbst.
Ja. Also die beste aller Versionen wäre, er macht nach außen hin weiterhin einen starken Eindruck, um eben auch mit den Sponsoren im Gespräch zu bleiben und die Fortuna irgendwie immer noch als, ja, vielleicht sogar mehr zu präsentieren, als sie gerade ist, um dem Verein möglichst, ja, viel Gutes zu tun und das inhaltlich, aber mit sich selber da doch durchaus auch ins Gericht geht und so und das aber nach außen nicht so tragen kann, weil dann, warum sollte Vodafone dann Rückensponsor werden, wenn die so einen Vorstand haben, Vorstandsvorsitzenden, der sich da so verkalkuliert.
Ich glaube, das ist dein bestes Argument, was du gerade gebracht hast. Ne? Also da kann man ja sagen, es sind keine größeren Sponsoren überhaupt abgesprungen, die zahlen vielleicht weniger, aber man hat da schon die Einnahmen und sicherlich, das würde ich auch nachvollziehen, dass halt Firmen, die halt sponsern, gerne einen Ansprechpartner haben, den sie schon länger kennen, mit dem sie vielleicht ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Das ist sicherlich das Argument, dass das Jobst für sich einbringen wird und was ja auch, aber meine Sorge, dass er die stärkt quasi daraus hervorrufen und nur noch weiter nährt.
Ja.
Ja, weil er vielleicht ja nicht nur Fehler gemacht hat, wie auch alle anderen nicht nur Fehler gemacht haben, auch wenn das jetzt vielleicht gerade von meinen spitzen Kommentaren so rüberkommen könnte.